Ja, herzlich willkommen.
Ich glaube, wir fangen an.
Heute steht bei der Vorlesung Monopole in der Praxis, AT&T und Microsoft. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich so langsam in die Gegend, wo es auch für Informatiker auf den ersten Blick spannend wird, oder ein bisschen spannender zumindest, und nicht einfach zum zweiten oder dritten. Diese Vorlesung ist in den letzten Jahren immer mal wieder anders geworden, weil wir irgendwie noch nie so richtig zufrieden waren. Auch diesmal sind wir vielleicht nicht so ganz zufrieden, aber wir haben eine multimediale Anreicherung dieser Vorlesung. In der Hoffnung, dass es euch auch ein bisschen was bringt. So, zum Einstieg nochmal vom letzten Mal, was Matthias so ungefähr gesagt hat, das war ja so die zentrale Aussage, wenn wir freien Markt und freien Wettbewerb haben, dann haben wir irgendwie alle was von, das erhöht den allgemeinen Wohlstand. Das allgemeine Glück, das ist vielleicht noch anschaulicher, Glück für alle und so weiter und so fort. Das war die zentrale Aussage von Matthias. Nun, wie war das Prinzip dahinter? Wir haben irgendwie zwei Leute, zwei Personen, die irgendwie auf dem Markt sind. Der eine hat einen Haufen Bananen, der andere hat einen Haufen Brote. So, und der Bananen hat, dem sind die Bananen natürlich irgendwie gar nicht so viel wert. Der hätte viel lieber ein Brot. Ja, also die Banane stellt für ihn irgendwie Glück im Wert von 50 Cent dar und ein Brot würde für ihn im jetzigen Moment Glück für 2 Euro bedeuten. Den, der die ganzen Brote hat, sieht genau andersrum aus. So die grundsätzliche Idee. Ja. Wie werden die beide glücklicher? Ganz klar, die Idee ist, die tun das irgendwie miteinander, tauschen was aus. Die tauschen ein Brot gegen eine Banane. Auf beiden Seiten entsteht Glück für 1,50 Euro. Und beide sind sie glücklich. Soweit die grundlegende Idee. Die Essenz der letzten Vorlesung von Matthias. Ja. Nun hat Matthias ja auch ganz schön Kontra gekriegt letztes Mal. Einiges davon kann man sicherlich irgendwie grob zusammenfassen. Ja. Irgendwie was erzählt er da, alles schön und gut, aber irgendwie ist das doch alles ganz anders und aber wir haben doch und das stimmt doch alles nicht. Naja, letztendlich mussten wir uns den Namen retten, naja, es ist ja ein Modell. In diesem Modell denken wir jetzt. Ja, ja, aber es funktioniert offensichtlich nicht und das ist doch alles ganz anders, zumindest in einigen Fällen. Ja, und was diese Fälle sind und woran das liegen kann, dass das mal nicht funktioniert, den wollen wir uns jetzt widmen. Grundsätzlich gibt es, naja, 4 große Themen, die irgendwie so den freien Markt und dadurch die automatische Entstehung von Glück verhindern. Das eine sind Monopole und Kartelle. Wir werden das noch weiter ausführen. Dann gibt es so einen Begriff von Externalitäten, der ist beim letzten Mal auch schon gefallen, aber da ist vielleicht auch mal völlig unklar, was da eigentlich hintersteckt, kommt auch noch. Informationsasymmetrien, kann ich da einfach was drunter vorstellen? Kommt auch noch. Und Transaktionskosten, naja, das kommt dann bei Zeiten auch alles noch. Externalitäten werden wir nächstes Mal und übernächstes Mal behandeln. Und heute möchte ich Monopole und Kartelle erklären. Und um das zu erklären, fangen wir mal wieder mit einem Fall an. Oder mit einer Geschichte. Und diese Geschichte wird erklären oder zumindest veranschaulichen, was ein Monopol ist, wie es entsteht, was denn eigentlich die Rolle des Staates sein kann, wenn es irgendwie um Monopole geht. Also was soll der Staat tun, was soll er nicht tun? Was ist eigentlich so ein Begriff Monopolisieren? Ja. Wird sicherlich noch keiner gehört haben, habe ich vorher auch noch nie gehört, bevor ich irgendwie hier gegangen bin. Und dann gibt es noch so ein Begriff natürliche Monopole, auf den wir hier auch noch eingehen, naja, und die Rolle von Patenten, Schnittstellen und so weiter, die kommt dann so vis-à-vis auch. Also, fangen wir an mit einer Es-war-einmal-Geschichte Einige haben sich schon zurückgelehnt, andere können das jetzt auch gern tun. Ach, ich kann nicht einsteigen. Was ist das? Ganz heiße Tipps. Schön in Messing. Könnte das sein? Was? Ein Telegraph?
Ja.
Das ist ein Morse-Telegraph. Ja? Damit fängt alles an. Also wir fangen heute wirklich in Urstein an. Dieses Bild ist von 1844. Erfunden sind die Telegraphen, wenn ich mich recht entsinne, 1830. Telegraph wurde erfunden. Die Menschen merken, Mensch, das ist eine tolle Sache. Ich kann irgendwie Texte irgendwie über weite Distanzen hinweg im Vergleich zu einem Brief ganz schön schnell schicken. War also wirklich ein Mehrwert für viele, viele Leute da. Man konnte richtig Business damit machen. Und es gab eine Firma in Amerika, die Western Union, die man heute eigentlich nur noch als Money Transfer kennt. Die hat also mal als Telegraphengesellschaft angefangen. Ja? Die hatten also in vielen, vielen Orten so kleine Telegrafenbüros, nachher zeige ich auch noch eins. Und dann konnte man so von einem so einem Büro zu einem anderen Büro Nachrichten schicken, die hatten also in jeder Stadt was, und so konnte man irgendwie vergleichsweise schnell kommunizieren. Western Union war nicht die einzige Firma, die das angeboten hat, aber Western Union hat es irgendwie geschafft, durch Zukäufe von Konkurrenten und durch Aufkauf von so einem Gerätehersteller, also wirklich sich zu etablieren als eigentlich einziger Anbieter, der wirklich zählt. Ja, also damit man so ein Telegrafensystem wirklich sinnvoll nutzen kann, muss man natürlich in vielen, vielen Städten präsent sein, dann nützt es nicht, wenn man nur in drei Städten ist, ja, sonst kommen keine Kunden. Und die haben es also irgendwie geschafft, innerhalb von 30, 40 Jahren eigentlich als einziger Anbieter da zu sein, dementsprechend Monopol zu haben auf den Bereich Telegrafie. Es waren auch die ersten, mit denen man von der Westküste bis zur Ostküste ein Telegramm schicken konnte. Also so ein Morse-Telegramm. Hat alles ganz wunderbar funktioniert, war ein super Business, die haben sich in Anführungsstrichen dumm und lustig verdient. Bis das da passiert ist. 1876. Wieder die große Preisfrage, was mag das sein? Ja, steht da oben. Da, ja.
Auf jeden Fall war das so Telefon sozusagen. Also wahrscheinlich.
Ja, also das da ja noch nicht.
Aber halt so der Foto war einfach nicht
mehr. Genau, also das ist die Patentschrift. Die war, ist also wirklich Alexander Graham Bell. War überschrieben mit Enhancement in Telegraphing oder irgendwie sowas. Beschreibt aber letztendlich genau das Telefonieren, also wie ein Telefon funktioniert und ja. Der Herr Bell hat also da ein Patent eingereicht und das ist dann die Geburtsstunde des Telefons. Kann man auch ganz toll abfragen, auch über Google. Google hat auch eine Patentsuchmaschine. Also wie ist das alles passiert? Also Telegrafie, ganz wichtig, es war ein richtiger Boom in dem Bereich, viele, viele Leute haben da geforscht. Und dann gab es zwei Leute, das war einmal der Bell und einmal der Elisha Gray. Die haben eigentlich wirklich versucht, irgendwie über eine Telegrafenleitung mehrere Telegramme gleichzeitig zu schicken. Das war so der ursprüngliche Ansatz. Und irgendwie ist dabei dann so die Sprachübertragung mit rausgekommen. Faszinierenderweise sind beide fast gleichzeitig draufgekommen. Aber letztendlich hat der Herr Bell irgendwie ein paar Stunden Vorsprung gehabt, deswegen sein Patent als erster anmelden können. Und seitdem heißt es immer, Graham Bell hat das Telefon. Es gab dann noch irgendwie ein paar andere, es gab noch den Herrn Reis, irgendwie in Deutschland oder Frankreich, dem es auch manchmal zugeschrieben wird, aber der hat irgendwie nicht fertig gekriegt, ein funktionierendes Gerät zu bauen. Letztendlich hat sich so in den Köpfen festgestellt, eigentlich kommt es alles von Bell. Wie es auch immer wirklich war, der Herr Bell hat das Patent gehalten in den Staaten. Und hat es aber irgendwie fertig gebracht, damals schon Venture-Kapitalisten irgendwie aufzutreiben, die ihn also mit Geld ausstatten und zu sagen, Mensch, da mach mal ein Business drauf. gab es auch ein paar andere Unternehmen, die das gemacht haben, auch wenn sie es eigentlich nicht durften. Aber der Bell hatte ja das Patent. Jetzt die Frage, wenn ihr so ein Patent halten würdet, in dieser Situation, 1870, und ihr wollt einfach nur Geld machen und seid vielleicht auch noch stinkenfaul, das würdet ihr machen. Also wie kriegt man am besten ganz viel Geld? In der Situation, die bisher beschrieben wurde. Ja?
Hochverkaufen.
Oh. Ja.
Ich muss Patent behalten und versuchen, Leute ranzuziehen, mit denen ich denke, ach komm, wir machen eine Firma und das, was wir verdienen, da kriegt ihr natürlich was ab, weil ich habe da Geld gegeben und dann irgendwie so.
Irgendwo, ich habe ein Patent und dann mache ich das auch, beute ich das auch aus und mache auch Kohle. Muss ich zwar ein bisschen was tun und kann mich nicht gleich in Schaufelstuhl setzen, aber gut.
Ich habe das richtig verstanden, andere Leute haben es auch gemacht, ja, auch das Patent bei Geld.
Die haben es auch gemacht, auch, genau, sie haben
dann Patent. Ich abwarten, wenn du gemacht hast, erstmal
verklagen, ob ich schon. Achso, wie Patentrolle das heute machen, ja? Patent halten, schön. Ja, ja. Ja, das kann man hier irgendwie schon, ne? Lizenzieren,
verkaufen. Naja, aber er kauft dann die Konkurrenz auf. Ich meine, er kriegt ja.
Ja. Ja, klar, er könnte auch sagen, ich kaufe die Konkurrenten und dann. Nun, was hat er zuerst gemacht? Es gibt doch diese große Western Union und die haben doch so einen Haufen Geld und die, zu denen passt das ja eigentlich ganz wunderbar. Und er hat also wirklich gesagt, ich bin ja eigentlich ganz faul und ich habe das Patent und jetzt will ich das zu Gold machen. Und hat Western Union also die Patentrechte für $100,000 angeboten. Klingt jetzt nicht viel. Wenn man aber weiß, dass wie hoch zu der Zeit so ungefähr so ein Monatsgehalt war, nämlich $20, dann wird schon viel mehr. Ich habe mir irgendwann den Spaß gemacht und das hochgerechnet auf heute ein Durchschnittseinkommen in Deutschland hochgerechnet und dann käme so ungefähr in einer Größenordnung halt irgendwie 11 Millionen Euro raus. Ja? Also auf die heutige Situation übertragen würde das heißen, der geht zu Western Union und sagt, Mensch, 11 Millionen Euro und ihr dürft mal ein Patent finden. Das ist natürlich eine Stange Geld. Ja, auch für die große Western Union. Was werden die wohl gemacht haben? Na.
Ganz so blöd ist eigentlich
nur dann. Ganz so doof, ne? Ja, also sie waren sogar so blöd, zu sagen, das ist so eine bekloppte Idee. Also völlig gaga, idiotische Idee. Grundverkehrt, absoluter Blödsinn. Und können wir überhaupt nicht mit anfangen. Aus heutiger Sicht kann man natürlich immer leicht sagen, die waren zu gut, aber die haben damals also wirklich eine Expertenkommission eingesetzt zur Frage, sollen wir das kaufen oder nicht, und die Expertenkommission hat gesagt, Quatsch. Naja gut, nun steht der Herr Bell da mit seinem Patent und darf überlegen, was machen wir jetzt damit. Gut, jetzt kommt die zweite Idee, die auch schon irgendwo aufgekommen ist, gut, dann müssen wir es eben selbst machen. Ja? Holt sich also einen Partner ran, gründet eine eigene Firma für Telefondienste. Und das Interessante daran ist, sie bieten nicht nur diese Telefonleitung an, sondern auch das Telefon selbst wird vermietet und nicht verkauft. Ja? Gibt es noch irgendwelche Leute, bei denen es da klingelt? Echt schön erzählt.
Das
war bei der Deutschen Bundespost auch mal so, dass man ein Telefon gemietet hat, genau. Also genau das gleiche gab es damals schon, die Telefone wurden vermietet, man musste also für den Dienst abdrücken und man musste für das Telefon selbst auch noch Geld abdrücken. Das ist natürlich ein super Geschäftsmodell. Ne? Ja, ein bisschen lässt sich das vielleicht noch auf heute übertragen, nicht ganz so. Aber wenn man heute einen Handyvertrag hat, dann ist da auch irgendwie so eine mittelbare Miete vielleicht drin. Irgendwann hat Western Union aber gemerkt, dass das ja irgendwie ganz schön bescheuert war. Und haben dann doch mitgekriegt, was dahinter steckt, hinter diesem Telefon und was man damit alles Tolles machen könnte. Da war es aber zu spät, dann haben wir gesagt, naja, dann tauchen wir jetzt eben die Konkurrenten von dem Bell auf, jetzt müssen wir dem hinterherrennen und jetzt machen wir die Konkurrenz. Die hatten allerdings den Vorteil, dass natürlich schon riesiges Leistungsmittel hat. Im Gegensatz zu Herrn Bell und seiner Bell-Kompanie. Die mussten also nicht irgendwie ganz aus dem Nichts irgendein Netz emporstampfen, sondern die konnten schon auf ihre Leitungen aufbauen. Naja, und dann hat der Bell natürlich gesagt, nee, das ist mir natürlich auch zu blöd. Jetzt verklage ich die, also das ist ja mein Patent, die dürfen das dann nicht einfach so irgendwie machen, obwohl ich da Patent drauf habe. Ja, hat dann auch irgendwie geklappt, ist also von Ebene zu Ebene Gerichte hochgewandert und am Ende stand also eine Einigung in Western Union. Also zu dem Zeitpunkt war der Stand so ungefähr, Western Union hatte irgendwas wie 56.000 Telefonanschlüsse, die Bell irgendwas über 70.000. Naja, und die Western Union hatte eben noch das Telegrafiegeschäft dazu. Die Einigung bestand nun darin, dass Western Union gesagt hat, gut, also mehr Kulpa, du kriegst meine Anschlüsse alle, die werden alle an die Bell übertragen, aber ich hätte gern ein Fünftel von dem Geld, was du aus der Vermietung kriegst. Ja, hat man heute vielleicht auch schon mal wieder gehört von solchen Arrangements, ja. Auf jeden Fall ist das die Einigung, die dann irgendwann getroffen wurde, zwischen Bell und Western Union. Und dann sah die Situation eben so aus, Western Union hat formal nur dieses Telegrafiegeschäft und der Bell darf sich mit seinen 130.000 Telefonanschlüssen also austoben und damit sein Geld machen. Das hat sich jetzt auch einen Schlag fast verdoppelt, ne? Also von 70 auf 130. Dann hat man gesagt, jetzt müssen wir irgendwie unser System ja auch noch restrukturieren, jetzt haben wir 130.000 Anschlüsse. Es entwickelte sich also so langsam was man heute das Bell-System nennt. Ja? Das sah so aus. Die Benutzung von Bell oder AT&T ist zu der Zeit irgendwie nicht so richtig klar. Also was ist jetzt AT&T, wann ist es Bell, ab wann heißt es AT&T, deswegen nicht irritieren lassen. Das System dahinter sieht so aus, es gibt einmal eine große AT&T und die hat so Unterfirmen. Ja. Es gibt so eine Firma, die ist nur für das Langstreckengeschäft zuständig. Also wenn ich irgendwie zwischen den beiden Küsten irgendwelche Gespräche vermitteln will, da gibt es dann so ein Langstreckengeschäft. Dann gibt es 22 lokale Operation Companies, ja, die also praktisch immer, ja, wie so in einem eigenen Bundesland, da ist dann der lokale Monopolist so ungefähr. Dann gibt es natürlich so eine Zentralabteilung, die ganze Planung machen, Ausbildung, Bürokratie, halt so eine Zentralabteilung. Die Bell Labs, die gibt es dann auch noch, ja, da wurde also Forschung und Entwicklung gemacht. Und es gab die Waco, die haben die Geräte hergestellt. Und damit haben die alles innerhalb des Konzerns gemacht. Geräte hergestellt, Freiverkehrsnetz, lokale Dienste, Forschung und Entwicklung, alles innerhalb des Konzerns. Die brauchten nichts zukaufen. Die konnten dafür sorgen, dass das, was hier erforscht wurde, natürlich auch von keinem Konkurrenten benutzt wird. Die konnten dafür sorgen, dass die Geräte, die hier hergestellt werden, auch nirgendwo anders benutzt werden. Und das hat irgendwie ganz toll funktioniert. Eine große Mama Bell, die hat überall. In diesem System funktionierte das alles ganz gut. Die Bell florierte ohne Ende. Es gab zwar also bis zu 6.000 Konkurrenten, aber die waren eher zu dem Zeitpunkt nicht so richtig bedeutend. Haben aber dafür gesorgt, dass die Welt sich bewegen muss und da nicht irgendwie, ja. Also wie das so ist mit kleinen, vitalen Konkurrenten, die sind natürlich beweglich, die können irgendwie pfiffige Produkte irgendwie hervorbringen, würde man heute sagen. Wir haben also zum Beispiel den Telefonhörer eingeführt, im Gegensatz zur Welt. Ja, also weiß noch einer, wie die Systeme damals ausgesehen haben, die Telefon, aus dem Bild gesehen?
Naja, so eine Art kleinen Becher oder so, da so eine Aufhängung ging. Und dann haben wir den Belag, die sind hier vor Ort, und dann das eigentlich Telefon in der Hand.
Irgendwie so rumliegen, die hat man reingesprochen, ja. Und dann gab es hier so irgendwie das Kabel, und das Ding hat man wieder vorgehalten, so ungefähr. Ja, das haben wir so zugesprochen. Naja, und da ist so ein Telefonhörer natürlich viel gebracht. Oder auch in eine zentrale Stromversorgung, wie man das noch kennt, mit dem Nachtschirmbeutel, die müssen noch mal gehen und mal gucken. Alles Dinge, die irgendwie von den kleinen Konkurrenten irgendwie hervorgebracht sind. Es gab also zwei Bereiche, einmal die kleinen Konkurrenten und einmal den großen Bell-Monopolisten, der irgendwie in seinem kleinen Ökosystem da alles vor sich hingemacht hat. Weniger innovativ war als die kleinen, aber eben durch Größe punkten konnte, ja. Das Netz? Also das Bell-Netz gehörte Bell und die Kleinen mussten dann irgendwie ihr eigenes Netz aufbauen. Ja, da kommen wir schon zu dem
Problem, die wir heute immer haben. Hat Bell auch das Netz gegen Western Union benutzt? Oder?
Nee, die haben ein eigenes Netz aufgebaut,
soweit ich weiß. Also Anschluss abgetreten für ihr eigenes Netz.
Also sie mussten alles selbst machen. Heute kennt man da andere Lösungen, aber damals hieß es eben, ich bin der Anbieter, ich baue mein Netz. Und dann ist es noch klar, ja, dass so ein kleiner Anbieter so viel schwer hat. Kommen wir aber gar nicht dazu. Mit der Zeit, auch als die Patente dann ausgelaufen sind, verliert also Bell immer weiter am Boden. Außerdem wurde die Servicequalität irgendwie unheimlich schlecht bei ihnen. Und so langsam kamen die Kleinen dann doch irgendwie empor und konnten mehr Anschlüsse bedienen, bis sie irgendwann tatsächlich 2/3 der Telefone bedient haben. Es tut sich was und man würde vielleicht sagen, oh ja, schön, endlich nicht mehr der große Monopolist, der da irgendwie tun und machen kann, was er will, sondern endlich haben wir Wettbewerb. Es ist also ein ständiges Auf und Ab, werden wir gleich noch sehen. Das heißt, wir haben irgendwie ein paar Unabhängige, haben wieder auf der einen Seite, wir haben die große AT&T oder Bell. Und hier zeigt sich ja das, was da eben gekommen ist. Ne? Also wir haben ein großes Netz, müssen nicht irgendwie mit irgendwem anders verbinden und können sogar sagen, nö, wir verhindern das sogar, dass die anderen Dinge mit unserem Netz verbinden. Das ist also so gelaufen, wir hatten irgendwie einmal dieses AT&T Weitverkehrsnetz, ja, und dann diese lokalen kleinen Anbieter, die halt den lokalen Dienst bereitstellen. Und das Interessante ist, dass die also ganz bewusst gesagt haben, nee, wir verbinden uns nicht mit euch. Also man stellt sich heute das mal vor, man könnte von einem D1-Handy kein D2-Handy anrufen. Ja. Das ist die Taktik dahinter gewesen. Sie haben ein großes Netz und dann können Sie sich das auch erlauben. Sie müssen sich ja nicht mit den unabhängigen Anbietern irgendwie verbinden. Nö. Uns geht es ja gut, die anderen haben das Problem. Und die anderen haben das Problem, dass sie entweder genauso viel Geld in ihr Netz investieren müssen oder irgendwelche, naja, fricke Lösungen sich zusammenschustern müssen. Also die Verbindung hier unten, die gab es natürlich auch. Also irgendwie das Weitverkehrsnetz der unabhängigen Anbieter, aber das war irgendwie, das funktionierte nicht so auf einem Bus. Da gab es immer Probleme und dann, ja. Nicht so, wie man das heute kennt, das funktioniert alles, wir haben die Technik im Griff, sondern das war damals wirklich noch nicht ganz so einfach. So, was dann rauskommt, ist natürlich klar. AT&T kann sich das erlauben, alle anderen irgendwie klein zu halten oder zu unterdrücken. 1907 hat JP Morgan dann die AT&T gekauft, also die Großbank, die man heute auch noch kennt, hat noch andere Gesellschaften aufgekauft und hat dann auch noch die Western Union aufgekauft und hat so also wirklich ganz bewusst gesagt, wir wollen Monopol haben, wir wollen der einzige Anbieter sein und wir wollen der einzige sein, der damit richtig Geld macht. Der Verkauf von Western Electric Geräten an andere Hersteller ist da vielleicht eher nur so ein Nebenkriegsschauplatz gewesen, wenn man das nicht gemacht hat, sondern der zentrale Punkt ist eben der hier. Also, dass da wirklich ganz bewusst gesagt wurde, wir wollen der einzige Anbieter am Markt sein und wir wollen, dass alle auf uns angewiesen sind und dann können wir schalten und walten, so wie wir es wollen. Was macht man da? Wer könnte was tun?
Ja, das mit der der Staat sich einschreibt und sagen, wir regulieren das jetzt und sagen, so, das regiert nicht, dass da andere keine Funk haben zum Beispiel. Also dass man sagt, die Netze müssen offen sein, ihr könnt zwar dann euer Ding machen, aber die Netze sollen so und so sein, dass auch andere Funk haben, die mitzunutzen oder das anzugehen, was auch immer. Ne?
Also staatliche Verordnung, schaltet euch gefälligst mit den Unabhängigen zusammen. Zum Beispiel. Mhm.
Die Kleinen müssen sich irgendwie untereinander abgucken. Die haben Interweis abgesprochen. Haben die das zusammengearbeitet?
Also ich vermute schon, dass die irgendwie zusammengearbeitet haben, weil die auch so praktisch in diesem Wald verwehrt
sind. Weil wenn die sagen, wir sind, die arbeiten alles zusammen. Wenn jemand fein ist, der kann alle anderen anrufen, außer denen da eben. Dann wird sie auch dann die Kleinen machen.
Also irgendwie wir tun uns alle zusammen und dann mit vereinter Hand gegen die großen Marvel. Ja? Was gibt noch für Möglichkeiten? Wie kommst du auf so eine Idee?
Richtig.
Zugeschoben. Ja? Und was gibt noch für Optionen? Ja, man könnte ja auch einfach sagen, das passt schon. Ja? Kriegt ja erstmal nichts gegen. Naja, was ist passiert? Es gibt also, es gab damals also die Interstate Commerce Commission. Und die hat gesagt, na, also liebe AT&T, guck mal hier, es gibt hier so ein Gesetz, das heißt Sherman Act, und du bist irgendwie gerade dabei, gegen dieses Gesetz zu verstoßen. Und erinnere dich, wir haben vor ein paar Jahren den Herrn Rockefeller genau mit dem Gesetz zu fassen gekriegt und haben seine Stand-up-Eule irgendwie zerschlagen. Ja, also der Name Rockefeller ist dann vielleicht jedem Begriff. Der hatte letztendlich eigentlich auf dem Ölmarkt in den Staaten gab es eigentlich keine wirkliche Konkurrenz zu Rockefeller. Und selbst den hat man mit diesem Sherman Act ja, zu fassen gekriegt. Das heißt, das war nicht irgendeine leere Drohung, sondern wenn der Sherman Act auf dem Tisch liegt, dann ist das schon ernst gemeint. Ja. Wir haben also gesagt, pass auf, du machst genau das Gleiche, was der Rockefeller gemacht hat. Sieh dich vor, sonst passiert was ganz Schlimmes. Naja, was steht da drin in diesem Sherman Act? Der entscheidende Satz ist der hier. Every person who shall monopolize or attempt to monopolize shall be deemed guilty of felony. Ja. Also letztendlich ein Verbot des Monopolisierens. Was auch immer das heißen mag. Ja, da steht da drin, wenn du irgendwie monopolisierst, dann ist das verboten und eine ganz schlimme Sache und da tun wir was dagegen. Und das, was du da jetzt gerade machst, liebe AT&T, das ist irgendwie monopolisieren. Ja, die AT&T, ist nicht gut. Was macht man in so einem Fall? Ja, man zeigt sich natürlich ganz einsichtig und ja, wussten wir nicht und wir werden aber auch, wir geloben Besserung. Und die Besserung sieht also so aus, wir trennen uns von der Western Union wieder, wir sind ja, wollen ja nicht böse sein. Und wenn wir irgendwie noch mehr Konkurrenten aufkaufen, dann fragen wir auch vorher, ob wir das dürfen. Und auch die Interconnection mit den anderen Unabhängigen machen wir natürlich auch wieder. Ja, wir wollen ja nicht irgendwie böse sein, wir sind ja nicht böse. Ja, ganz klassisch, so wie man das heute auch noch kennt. Ja. Western Union ist also wieder unabhängig und dieses Monopolisieren ist erstmal aufgehalten, aber damit ist auch die Verschlagung erstmal aufgehalten. Also AT&T wird nicht zerschlagen. Ja? Wenn der Chef jetzt hier wäre, würde er sich jetzt freuen, wenn ich mich extra für ihn dieses Bild reingemacht habe, die AT&T. Also so, so muss man sich Western Union so einen Telegrafen schaffen. So, Western Union ist also geeigenständig, AT&T ohne Western Union. Keine Zerschlagung, aber trotzdem, ja, es geht denen trotzdem gut. Ich dachte eben, das ist mal ein Auf und Ab immer in dem Unternehmen gewesen. Wir haben also immer das größte Netz gehabt, wir haben lokale Monopole gehabt. Es gibt zwar eine Interconnection, aber für so einen kleinen unabhängigen Anbieter kostet das irgendwie doch noch mehr und ist viel, viel aufwendiger, sich an so ein Netz ranzuhängen. Und, was ganz interessant ist, es hat sich dann irgendwann die öffentliche Meinung gewendet. Ja, die öffentliche Meinung hat dann irgendwann gedacht, na, das ist jetzt alles zu viel hin und her und viel zu kompliziert und führt nur zu Problemen und eigentlich wollte man damals gar keinen Wettbewerb mehr haben. Eigentlich hätte man gedacht, naja, so ein großer Anbieter, wenn der dann ordentlich agiert, dann ist doch alles fein. Also ein ganz interessanter Punkt mit der öffentlichen Meinung, weil auf Basis der öffentlichen Meinung dann auch irgendwann der Graham Willis Act verabschiedet wurde und da stand drin, der Telefonservice ist ein natürliches Monopol. Irgendwelche Ideen, was ein natürliches Monopol sein könnte.
Die aber nicht wollen, dass die Leute jetzt von außen nachgeteilt angeboten wird, weil die eben nicht irgendwie die Preise Gedanken machen müssen, Unternehmer müssen, wenn die mal, wie gesagt, von die 1 zu den 2 müssen, wenn ich mal will, dass Unternehmer haben, dass ich sowas nicht will. Das heißt, man, die Öffentlichkeit will einfach so einfach wie möglich alles haben.
Okay, aber das würde nicht, das ist eher so dieses, naja, die Öffentlichkeit will so einfach haben und die will nicht irgendwie nachdenken müssen. Das würde mir aber nicht erklären, warum ich dieser Begriff gerade natürlich das Monopol heißt. Irgendwo da hinten anmelden. Nicht mehr?
Ja, aber natürlich das Monopol meint ja wahrscheinlich, Leute entscheiden sich immer bei ähnlichen Fixed-Telefonen, der bildet sich natürlich auch aus. Und dann muss man nicht noch tausend andere stärken, aber denen jetzt verbieten, dass alle da jetzt bei ihm telefonieren. Ich glaube, das ist eine Idee gewesen, oder?
Ja, nicht ganz.
Natürlich, wie gestern kommst du, also nicht mit unlauterer Mittel, ich habe das, dass ja mit der Ellbogen gegen Konkurrenten zustande kommt, sondern es kommt einfach, weil der Service der beste ist, sich nur irgendwelche Merkmale auszeichnet, vom Markt angenommen wurde und etabliert wurde.
Vielleicht auch irgendwas für die Kosten, ansonsten irgendwie höher sind, sich miteinander zu integrieren und es einfach viel rentabler ist und für alle besser, wenn es nur einen gibt, der das.
Genau. Also der erste Teil von meiner Antwort habe ich schon gesagt, ja, er hat es, aber das ist es eigentlich. Also natürliches Monopol heißt, also im Sinne von, es liegt in der Natur der Sache, dass es hier ein Monopol gibt. Ja? Wenn man mal in so einen Ökonomiewälzer reinguckt, ich bin nun selbst kein Ökonom, aber ich habe einen, den hier sitzen, immer, und der hat dann auch so irgendwie die Standardlehrbücher und da steht dann drin, natürlich ein Monopol entsteht dann, wenn wir Economies of Scale haben. So, wir nähern uns der Sache. Was sind Economies of Scale? Du hast es ja eben schon gesagt, irgendwas mit Kosten. Es ist irgendwie billiger, wenn das nur einer macht oder so. Economies of Scale sind eigentlich das. Ja? Also der Effekt, dass je mehr Einheiten ich von irgendeinem Gut produziere, je mehr Bananen ich produziere oder je mehr Brote ich backe, desto billiger wird die einzelne Banane und das einzelne Brot. Das ist so ungefähr der Effekt. Dann kann man ja sagen, gut, das ist eigentlich überall so. Ja, es ist natürlich irgendwie, wenn irgendeine Großbäckerei 100 Brote backt, ist natürlich das einzelne Brot billiger, als wenn irgendein kleiner Bäcker das macht. Ja? Genau. Der Monopolist könnte sagen, nee, jetzt habe ich auch Monopol gemacht, jetzt setze ich den Preis hoch. Ja? Aber die Herstellung, also die Economies of Scale, bezieht sich auf die Herstellungskosten. Und die Herstellungskosten wird, also ich komme dann gleich dazu, okay? Economies of Scale heißt irgendwie, die Herstellungskosten sinken mit steigender Anzahl von produzierten Gütern. Klingt jetzt abstrakt. Ist aber irgendwie logisch, weil ich mit einer großen Fabrik viel billiger produzieren kann als mit einer kleinen und so weiter und so fort.
Wie ist das an? Aber das ist ja auch bei Nichtmonopolen
so. Richtig. Ist auch bei Nichtmonopolen so. Ja, es ist eben auch bei Brötchen und bei Bananen und bei Äpfeln und bei Jacken und Hosen und was weiß ich nicht alles so. Deswegen sollte man wahrscheinlich diese Aussage eher so im Sinne von, naja, wenn da ganz, ganz starke Economies of Scale da sind, interpretieren. Ja, so habe ich mir das zurechtgelegt und ich höre auch keinen spontanen Einspruch von Matthias. Also so kann man sich das vielleicht merken. Ja.
Also, ein Einspruch, wenn ich
ja.
Wenn ich durch den Einspruch, dann hat es natürlich
der Gesetzgeber vielleicht auch nicht hin oder die Gerichte und sagen, ja, das ist Monopol. Der ist wirklich gerade auch nicht die Lage, dass das überhaupt natürlich ist. Ne? Weil ich nicht so unglaublich natürlich. Also man hat was schon gesagt, wenn ich meine Meinung bin, ich bin in der Gerichte, haben wir gesagt, der Gesetzgeber, der jetzt die Lizenz haben wird, die Telefonie anzubieten, der muss also schon die Lizenz haben. Und der Import oder die, ich würde sagen, Monopol ist besser. Und der irgendwie mit echt nicht konkurrieren will, das ist die Gründe von dem Ziel. Und warum es gut sein wird, irgendwie die Namen zu vertragen. Das war dann jetzt ein Jahr schon mal.
Lange noch nicht. Also, wie kommt das zustande? Das ist eine Aufteilung, die ich auch die nächsten paar Mal nochmal geben werde. Die Kosten zur Herstellung von Brot, Büchern, Hosen teilen sich natürlich immer auf in zwei verschiedene Bereiche. Das eine sind so Fixkosten. Ja? Die Fixkosten muss ich tragen, egal wie viele ich am Ende herstelle, wie viele Hosen ich am Ende herstelle. Ich muss erstmal die Hose designen, ich muss also viele, viele Dinge machen, die ich irgendwie am Anfang investieren muss, bevor ich die erste Einheit überhaupt produziert habe. Ich muss auch konzeptionieren. Das ist der eine Teil der Kosten. Und der zweite Teil der Kosten sind dann so Materialkosten und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich klar, wenn das links unheimlich hoch ist und die Variablenkosten, also die Grenzkosten, das ist so umgedreht, kann man sich schon mal merken, Vokabeln lernen, also Fixkosten und Grenzkosten. Wenn also links die Kosten ganz hoch sind und hier rechts ganz gering sind, dann ist natürlich klar, dass sich das erst ab nur mit großer Anzahl rechnet. Ja? Und je mehr ich produziere, desto billiger wird natürlich auch jede weitere Einheit. Weil ich ja keine zusätzlichen Kosten mehr habe oder kaum. Ja, und dann ist der Effekt eben der hier, dass ich am Anfang ganz hohe Kosten habe für das erste Gut und jedes weitere wird dann irgendwie spottbillig geschnitten. Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn wir zwei Anbieter hätten, dann müssten die zweimal in die Fixkosten investieren und das wäre natürlich irre. Ja? Die müssten zwei Netze aufbauen, die müssten zweimal irgendwie ein Telefon, die Technik entwickeln, die müssten zweimal was weiß ich nicht alles. Wo taucht dieser Effekt noch auf?
Strom, Wasser.
Ganz abstrakt. Das ist eigentlich ein Staatssystem, weil ich verkaufe ja sozusagen ihren Dienst.
Sicherheit, also so eine Bundeswehr oder sowas. Okay? Ja, und noch? Strom, Gas?
Schienentransport.
Bahn? Huhu, die aktuelle Tagespresse, man beachte, Bahnfinanzierung. Hm. Ja, das fällt einem noch so ein. Genau. Also alles, was irgendwie so mit Netzen zu tun hat, Straßen, was weiß ich nicht, also immer dann kann man auf die Idee kommen, das wäre ja irrsinnig, wenn wir zwei Stromnetze aufbauen würden, zwei Gartner, stellen Sie sich vor, in Berlin wird die Straße für jeden neuen Gartner-Anbieter aufgegraben. Ja, natürlich Quatsch. Und genau das ist die Begründung dahinter, dass solche Sachen früher vom Staat gemacht wurden. Da hat man gesagt, gut, es wäre bescheuert, wenn wir da irgendwie einen großen, mehrere Anbieter hätten, es muss nur einen geben, damit der aber nicht irgendwie zum Unwohl der Gesellschaft handelt, machen wir das staatlich. Also so ungefähr ist die Denke hinter einer staatlichen Güterbereitstellung. Ja? Man kann sich da sicherlich auch viele, viele andere Dinge ausdenken. Universitäten. Also, die Ansage war, der Telefonservice ist ein natürliches Monopol und das wird natürlich irgendwie reguliert. Also, der natürliche Monopolist muss dann bestimmte Regeln einfach einhalten. Er muss zum Beispiel dafür sorgen, dass jeder einen Telefonanschluss kriegt. Bei uns hier in Deutschland auch so. Ich weiß nicht, doch, es müsste eigentlich immer noch so sein. War auf jeden Fall zu Bundespostzeiten. Genauso wie die Bundespost ihre Briefe auch in das hinterste Bergdorf bringt. Auch wenn sich das überhaupt nicht rechnet. Ja? Das muss sie aber tun. Und das finanziert sie durch die Einnahmen in anderen Bereichen, zum Beispiel in einer Großstadt, wo sie Briefe verteilen, die Gewinn machen. Ja? Also AT&T, ungefähr so wie das hier mit der Post und der Telekom war. Er hat natürlich ein Monopol, hat aber auch bestimmte Regeln zu beachten. Es gibt ja also ein Quasi-Monopol. Es gab dann noch andere Anbieter, aber eigentlich zählt nur die AT&T. Ja, so weit, so gut. 1934, Bell ist irgendwie, oder AT&T ist der natürliche Monopolist, können aber nicht schalten und walten, wie sie wollen, weil es eben so ein paar Regeln gibt, die die AT&T einhalten muss und die auch kontrolliert werden. Und das funktionierte alles ganz richtig. Auch über den Weltkrieg hinweg. Und dann irgendwann, nach dem Weltkrieg, soll sich eine Geschichte ereignet haben, dass ein Anwalt von AT&T, also ein Konzernanwalt, ein gutverdienender Mann, über die Straßen flanierte, sich für die Schaufenster anguckt, sinniert über das, was in seinem Unternehmen so passiert. Und dann sieht er in einem Schaufenster angeblich, so geht die Geschichte, das. Was könnte das sein? Irgendwelche Ideen, was das sein kann? So ein komisches Ding, so zwei Quadrate. Keine Idee? Was? Es geht so? Wie kommst du da jetzt auf? Es wird ja wie ein Loch gesteckt, ne? Also für die, die es noch nicht gesehen haben, man hat, also man hat hier so ein Loch und auf der anderen Seite so ein Loch und das klemmt man dann so aus dem Punkt auf.
Und der Tisch steht offensichtlich auf dem Bild da hinein.
Genau.
Und das abgesehen davon, dass es unglaublich ähnlich aussieht, es ist schwierig, dort eine genaue Funktion festzustellen. Also das klingt jetzt eben gut, wie es aussieht.
Ja.
Das heißt, es könnte sogar Resonanzkörper sein, das heißt, es könnte mir die Ausstärke des Sprechers verstärken. Dementsprechend
kann ich dich vielleicht nicht machen. Aber gibt es irgendeinen Grund, was das noch für einen Zweck haben könnte? Also mit dem Laut ist.
Ja, in dem Bild ganz unten, weil diese Bild, die sieht man ja, dass man nicht sieht, was da spricht,
noch nicht hört. Ah, okay, also eigentlich ist das für die Bild anders gemeint. Das ist so gemeint, er kann auch noch drüber weggucken und hat auch noch die Hände frei und kann irgendwie noch was aufschreiben oder so.
Kann ich noch nicht abdrücken.
Aber. Das Wichtige ist, man hört nicht mehr was an. Ja, man musste damals bei Ferngesprächen nämlich in der Tat schreien. Und dieses Gerät hat dann dafür gesorgt, dass jemand, der daneben steht, nicht hören kann, was der sagt. Ja, oder eine Privacy Enhancing Technology von Anno dazu machen. Ja, man klappt das Ding da drüber und dann konnte man sprechen, ohne dass der, der neben mir hört, der neben mir steht, hört, was ich denn da sage. Das ist so das grundsätzliche Idee dahinter gewesen. Die Dinger wurden seit 1921 hergestellt, jetzt gucke ich mal drauf. Insgesamt 125.000 Stück verkauft. Jetzt ist die Frage, warum hat das den Anwalt, der da so durch die Gegend gelaufen ist, so aufmerksam gemacht?
Vielleicht sogar fasziniert, wenn man sagt, Mensch, wir haben eigentlich nur eine Wohlraum, wir haben so eine Idee nicht bekommen und
auf Freimarkt entwickeln, so Ideen vielleicht, dass er feststellt, vielleicht ist eigentlich was blöd, also wenn vielleicht irgendwie daraufhin und wenn wahrscheinlich wird es zerschlagen, weil das Konzert vielleicht führt, aber dass er dann sagt, ich steige da außen noch was anderes, weil da kommen Innovationen und wir typisch nach unten sitzen vielleicht.
Wäre denkbar, ist es aber nicht.
Also ich denke auch, ich, wie beim ersten, dass man unrechtmäßig genutzt der Geräte ist und dann die Erweiterung praktisch denen Geld gegengeht und er dann praktisch die Firma dann
verklagt wird. Das ist okay, in die Richtung geht das. Also warum genau, es kann gut sein, dass er gesagt hat, nee, also das ist irgendwie, das wollen wir mal gar nicht aufkommen lassen, dass die Leute aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls hat die AT&T also neue Nutzungsbedingungen aufgestellt für alle ihre Nutzer. Und da stand drin, dass der Anschluss von Geräten verboten ist, welche nicht von der Telefongesellschaft hergestellt wurden. Ja? Und wenn man das tut, dann drohen sie also damit, den Telefonservice zu unterbrechen oder ihn gänzlich einzustellen. Ja, das geht also schon in die Richtung, die Interpretation, naja, der schließt es ja eigentlich irgendwie an das Telefonnetz an und da könnten ja ganz schöne Sachen passieren. Und deswegen ist es also verboten, diese Dinger zu benutzen. Und dann haben sie also sogar die Distributoren dieses Gerätes davon informiert, dass dieses Gerät ja illegal ist und dass sie das doch bitte schön nicht mehr vertreiben soll. Und der Hersteller des Dings, der hieß Carter, das kommt dann gleich nochmal, klingt natürlich was für Quatsch, und beschwert sich also bei der Federal Communications Commission und die sagt, also der Carter beschwert sich über diese Nutzungsbedingungen und die FCC antwortet, nein, die Nutzungsbedingungen sind also vollkommen in Ordnung, denn das Hashephone, so heißt das Ding, ist schädlich für das Telefonsystem und beeinträchtigt den angebotenen Service. Im Sinne von, das wäre ja ganz leise, wenn man dann auf dem anderen Ende die Gesprächspartner könnten das ja nicht hören und dann klingt das so, als wäre das ein schlechtes Netz, dabei liegt es ja nur an dem Gerät. Und dann kommt noch die nette Anmerkung von der FCC. Naja, wenn die Nutzer denn nicht hören wollen, nicht wollen, dass jemand anders hört, was sie sagen, dann sollen sie doch die Hände da rumnehmen und dann so sprechen. Ja? Naja, das ist natürlich irgendwie viel zu blöd, den Herrn Carter. Und der Carter zieht also vor Gericht und sagt, das geht ja alles gar nicht, was die FCC da irgendwie verkündet und das Gericht entscheidet in seinem Sinne, nämlich wie folgt. Ich habe es frei übersetzt aus dem Englischen. Zu sagen, dass ein Telefonkunde das in Frage stehende Ergebnis zwar durch Umschließen mit den Händen erreichen darf, nicht aber durch Benutzung eines Apparates, der die Hände zum Schreiben oder wofür auch immer frei lässt, ist weder gerecht noch angemessen. Also neither just nor reasonable heißt es dann bei den Amerikanern. Und dementsprechend, die Bedingungen stellen eine ungerechte Beeinträchtigung des Rechts des Telefonkunden dar, sein Telefon angemessen auf eine Art und Weise zu verwenden, die für ihn vorteilhaft und für die Öffentlichkeit nicht schädlich ist. Ergo, das Ding ist erlaubt. Ja? Ganz wichtige Entscheidung, wird sich gleich noch zeigen, warum das so ganz wichtig war. Der Herr Carter ist natürlich ganz umtriebig und der hatte das irgendwie mit den Telefonen und hat dann ein paar Jahre später das Ding auch noch gebaut. Wieder die neue Frage, was kann denn das bitte schön sein? Nein, nur weil es aussieht wie ein Akustikkoppler, ist es nicht unbedingt ein Internet-Akustikkoppler, aber das hast du schon mal richtig erkannt, ja. Okay, andere Ideen? Die Elbe sind interessant. Das ist ein Nachtladen.
Männer. Telefon Hopkern frei sprechen, wie er schon sagte. Außer vielleicht zum Beispiel auch eine Aufzeichnung unter Umständen oder ein Gespräch mitschneiden wird vielleicht oder so, ich weiß nicht.
Achso, dann wäre das für irgendein Mikro.
Weil ich aber gehört, dass es auch unter so wie man das frei können, wie die Lautsprecher unten halt
aufrufen
kann und sprechen.
Gar nicht so verkehrt! Ich hatte noch irgendwie eine Meldung, war hier. Also mit dem Schnurlufttelefon, das war gar nicht so verkehrt. Das war nämlich dazu gemacht, das hier ist eine Antenne. Es war dazu gemacht, Funkgespräche ins Telefonnetz zu übermitteln. Meinethalben CB-Funk. Ja, dass man also ein Funkgerät mit dem Telefon koppeln konnte und dann, weil es ja damals noch kein Mobiltelefon gab, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Tja. Also es wurde natürlich nicht direkt angeschlossen, das habe ich schon gesehen, sondern über so einen Akustikkoppler, weiß nicht mehr, warum dieses Prinzip Akustikkoppler so interessant ist. Weil man da einfach nicht direkt ans Telefonnetz anschließt, sondern da das nur über Luft. Also vertrieben wurden davon ungefähr 4.500 Stück und natürlich genau die gleiche Geschichte. Anschluss an Telefonnetz, Nutzungsbedingungen, unsere AT&T-Nutzungsbedingungen, das geht ja gar nicht. Die Antwort, achso, nein, da steht noch drin, was wollte ich noch sagen. In den Nutzungsbedingungen steht also wortwörtlich drin, kein Ausrüstungsgegenstand, Apparat, Schaltkreis oder Gerät, soweit nicht von der Telefongesellschaft hergestellt, das darf wieder klingeln, darf mit von der Telefongesellschaft hergestellten Einrichtungen verbunden oder an diese angebracht werden, weder physisch noch durch Induktion oder auf andere Art und Weise. Ja? Genau. Der Kater sagt natürlich, aber das hatte ich doch schon beim ersten Urteil, zieht also wieder vor Gericht. Und wieder entscheidet das Gericht in seinem Sinne mit den Worten. Herr Kater hat übrigens dann auch gesagt, ja, das hatte ich ja schon mit meinem Haschfrauen. Hat ihm also das durchaus eingeflüstert. Hasch heißt Flüster. Das Gericht hat in diesem Fall also ähnlich entschieden und sagte, wir meinen, dass die Nutzungsbedingung unangemessen ist und dass die Zusammenschaltung mit Geräten verhindert und dass sie die Zusammenschaltung mit Geräten verhindert, die das Telefonsystem nicht nachteilig beeinflussen. Das Prinzip von Haschefon ist hier direkt anwendbar, da kein wesentlicher Unterschied zwischen einem Fremdaufsatz, wie dem Haschefon, und einem Gerät zur Zusammenschaltung, wie dem Katerfon, besteht. Unser Ergebnis ist, dass ein Kunde, der ein Gerät zur Zusammenschaltung verwenden möchte, um seinen Nutzen sowohl des Telefon- als auch des Funksystems zu erhöhen, die Möglichkeit hierzu haben sollte, solange die Zusammenschaltung die Arbeit der Telefongesellschaft und den Nutzen des Telefonsystems für andere nicht beeinträchtigt. Und dann wieder die Nutzungsbedingungen, die das verhindert, ist natürlich unwirksam. Boah. Genau das gleiche zweimal. Das Ding ist also auch erlaubt und letztendlich konnte dann die FCC nicht anders als zu sagen, gut, dann geben wir den Endgerätemarkt frei. Unter bestimmten Regeln, aber dass die Endgeräte jetzt nur von bestimmten Herstellern kommen dürfen, ist damit erledigt. 1975. Kleiner Exkurs. Kennt jemand noch diese Telefone? 1, 2, 3. Wunderschön. Das hier ist die Design-Variante, das Design-Telefon, die Besitzer. Alles Telefone, die von der Deutschen Bundespost hergestellt wurden. Irgendwer eine Ahnung, ab wann man in Deutschland andere Geräte ans Telefonnetz anschließen durfte? Mitte der 90er? Andere Tipps? 92? Ja. Ich habe mich letzte Woche, Mittwoch, mal hingesetzt und wollte es mal rauskriegen. Ich hatte auch so im Kopf irgendwas mit einer 90 wird es wohl gewesen sein, weil als ich noch klein war, hatten wir ein Ferrari-Telefon zu Hause, was nicht von der Bundespost war, und das war eine ganz schlimme Sache, das durfte auch keiner wissen. Bei dem ich vom Polenmarkt kam. Also jedenfalls war es vorher irgendwann mal verboten, andere Geräte an das Netz der Deutschen Bundespost anzuschließen. Ja? Und was ich jetzt gefunden habe am letzten Mittwochabend, weil ich mich gelangweilt habe, Bundesgesetzblatt, also wirklich mal um zu gucken, wie sich sowas denn sieht, aus 89, da gibt es irgendwie ein Gesetz, das nennt sich Poststrukturgesetz, aber wenn man da mal reinguckt, dann ist es ein Gesetz zur Änderung eines anderen Gesetzes. Ja, das mache ich jetzt nur, damit ihr das mal gesehen habt, wie das funktioniert. Da steht da drin, das Gesetz von 77, das zum letzten Mal 86 geändert wurde, wird jetzt wie folgt geändert. Das Wort ausschließlich wird gestrichen. Jetzt kann man natürlich sich mal überlegen, was da für ein Satz gestanden haben mag, was das jetzt heißt, wenn das Wort ausschließlich gestrichen wird und so weiter. Aber so ungefähr dürfte schon klar werden, was da gewesen ist. Dann gibt es hier irgendwie so, es gibt ein Netzmonopol, und jeder darf aber irgendwelche zugelassenen Endeinrichtungen betreiben. Was dann heißt, irgendwie andere Endeinrichtungen sind zulässig, aber sie müssen zugelassen werden. Ja. Kommen wir noch weiter. Das fand ich sehr schön. Die Geräte werden natürlich nur zugelassen, wenn keiner irgendwie körperlichen Schaden nimmt. Ja? Also, oder Personen geschädigt oder gefährdet werden. Ja. Könnte ja sonst was passieren. Und dann muss man irgendwie, so ab 1. Juni 1990 erlischt irgendwie jetzt so ein Rechtsgrundes. Also, wird wohl irgendwann 89 gewesen sein. Ja, bis dahin im Netz der Deutschen Bundespost keine anderen Themen. Auch nicht, wenn man irgendwie eine 10 Meter Verlängerungsschnur hat, die man nicht als von der Telekom kauft, irgendwie sich anschließen kann. Also, Exkurs zu Ende, zurück zu AT&T. 75, also irgendwie Endgerätemarkt freigegeben. 1982 hat man dann diesen ganzen Telefonmarkt nochmal neu strukturieren wollen. Man möchte also eben Wettbewerb schaffen. Man möchte, dass nicht mehr nur die große AT&T da ist, sondern mit den neuen technischen Möglichkeiten, die man ja mittlerweile entwickelt hat, könnte man ja vielleicht dann doch nicht mehr ein Monopol haben, sondern Leute, die im Wettbewerb zueinander stehen. Dieses Wort von den Baby Bells, das hat man vielleicht schon mal gehört. AT&T wird also zerschlagen. Und die lokalen Märkte werden also unter den kleinen Töchterbells aufgeteilt. Wenn man jetzt mal guckt, was denn mit den Babybells passiert ist, dann sieht man also, das war mal die AT&T, aufgeteilt in ganz viele kleine Unternehmen. Und dann haben die sich wieder zusammengetan und dann haben die auch nochmal wieder wen aufgekauft. Und dann gab es noch irgendwie Bells House, auch so eine kleine, und wollten sie mit denen auch zusammenschließen. Was ist denn damit jetzt eigentlich? Ist das jetzt zulässig oder nicht? Im letzten Jahr war das noch nicht ganz klar, mittlerweile ist es klar. Also, noch in 2006 ist also auch das erlaubt. Ja. Das merkt sich vielleicht ein bisschen schlecht. Man kann es sich aber vielleicht merken. Kennt jemand von euch Steven Colbert? Kennt jemand noch Harald Schmidt zu seinen besten Zeiten? Ja, also wer Harald Schmidt zu besten Zeiten mochte, darf sich mal Steven Colbert merken, ja?
Entschuldige, so was kann ich tun, bin aber 70 US-Sprachen.
Das habe ich auch
gerade. Was denn?
Die 70 US-Sprachen.
Wo?
Da, 22
Millionen.
Sind
die blöd?
70 Millionen in 70 US-Sprachen.
Ja, gut. Mail an den Heiser. An den Heiser-Auswahl. Das ist wirklich Mumpitz. Ja, Mumpitz.
Natürlich.
Quatsch tun. Aber das ist wirklich eine echte heiße Meldung. Ich habe die jetzt nicht gefaked. Ja, okay, also gleich alles weg, ja. Also an dieser Stelle zum besseren Merken und zum Einprägen, ja. Multimedia in der Lehre, Trommelwirbel, Bose-System ist an, ja. Stephen Colbert ungefähr doppelt oder dreimal so gut wie Harald Schmidt zu besten Zeiten.
Meanwhile, big news in the telecom industry, Singular is changing its name to AT&T. It is a crushing blow to those of us who have come to love the Singular trademark, whatever the hell that is. As you no doubt remember, Singular was co-owned by Bell South and SBC, which had been Southwestern Bell and Ameritech, which before that had been Illinois Bell, Wisconsin Bell, Michigan Bell, Ohio Bell, and Indiana Bell. All of those used to be AT&T. A couple of years ago, Singular bought AT&T Wireless and renamed it Singular, but then SBC bought AT&T and changed its own name to AT&T. Then that new AT&T bought Bell South, changed its name to AT&T, making it only logical to turn Singular into AT&T. And down here too. In other words, thanks to America's antitrust efforts, the country has gone from this to this. AT&T is the T-1000 corporation. No matter how many pieces you break it into, it always comes back together.
Yeah? Also irgendwie ist alles schön und gut, aber also Zerschlagung und irgendwie regelt sich das aber auch von alleine selbst wieder zusammen und da kann man irgendwie machen, was man will. Das gibt dann immer wieder eine große AT&T am Ende. Ja. Na? Ja, sie hätte es eigentlich nicht billigen müssen, das stimmt schon. Aus irgendwelchen Gründen musste sie das auch billigen, es hat sich vielleicht auch einfach nur die Politik geändert. Ja, neue Administration da, die führt zu anderen Entscheidungen, wie auch immer. Ja, will ich nur sagen, das ist ja alles schön und gut, dieser kleine Exkurs mit 7 Babywells, aber irgendwie haben wir dann doch wieder eine große AT&T. Ist natürlich nicht ganz so, dass da jetzt überhaupt kein Wettbewerb wäre, aber irgendwie ist die große AT&T wieder zurück. So, was fällt einem zur AT&T noch ein? Vielleicht das da, dass also das iPhone auch nur bei AT&T zu haben ist. AT&T hat also in den Staaten ein Monopol auf den Vertrieb des iPhones. Wie in Deutschland. Ja?
D1.
Bitte?
D1,
genau. Der ehemalige Staatsmonopolist. Ja. Kann man ganz eine Kohle damit machen. Also AT&T ist schon, da kann man so einiges rausholen. Das ist spannend, wenn man sich mit dem Unternehmen beschäftigt. So, was haben wir daraus gelernt? Es gab ein Telegrafenmonopol, dann gab es eine neue, vollkommen überlegene Technologie, mit der es also möglich war, das alte Monopol der Western Union eben aufzurollen und sogar selbst den Monopol. Ja, neue Technologie da, damit kann man ein Monopol durchbrechen, weil die neue Technologie besser ist. Patente sind dafür meistens irgendwie wichtig. Ja, also die kann man ganz gut brauchen, wenn man irgendwie Marktmacht aufbauen will. Vertikale Integration, was meine ich damit?
Ja, den Zusammenschluss, weil die Glocke, das ist dann Entwicklung, Fertigung und
Geräte bauen, Geräte erforschen und so weiter. Also alles auf einer Hand, alle verschiedenen Schichten. Ich baue alles in-house. Kann damit natürlich irgendwie alles, was in diesem Prozess irgendwie an Gewinn abfällt, kann ich natürlich alles selbst abgreifen. Und da gibt es keinen Konkurrenten, der landet alles bei mir. Vertikale Integration. Man kann durch Marktöffnung natürlich irgendwie, ja, dafür sorgen, dass irgendwie Innovation gefördert wird, dass also andere Konkurrenten überhaupt die Möglichkeit haben, in den Wettbewerb einzutreten und einen Anreiz haben, irgendwie innovative Produkte irgendwie anzubieten, den Telefonhörer und irgendwie zentrale Stromversorgung oder Taschenfunk. Ja. Und dass die Schnittstellen irgendwie zwischen verschiedenen Netzen ein wichtiger Punkt sind, also dass man verschiedene Netze und Anbieter miteinander integrieren kann, steht sicherlich außer Frage. Und das ist wirklich das, was man sich auf jeden Fall merken sollte, diese Geschichte mit den natürlichen Monopolen scheint irgendwie bei Telekommunikationsmärkten zumindest irgendwie da. Cut. Ich habe zwei Monopole gebraucht für heute. Das zweite dauert nicht mehr ganz so lange, aber ganz kurz. Das ist vielleicht das, was man schon mal gelesen hat, was der Chef auch schon mal angesprochen hat. Microsoft also auch ein Monopol, jedenfalls in dem Markt, der hier relevant ist. Ja? Wer hat das gesagt? Das war der Richter, der beim ersten Mal über die Microsoft-Geschichte in den USA zu entscheiden hat. Thomas Penfield Jackson war ein Mann, der hatte ja, eine ganz klare Meinung, denke ich. Der Fall dahinter, vielleicht für die, das alles nicht so richtig mitgekriegt haben, 1998 war es schon so, dass eigentlich nur ein Microsoft-Betriebssystem irgendwie alles anbezählte, eigentlich nicht. Es war eigentlich ein Monopol. Microsoft hat aber irgendwie das Internet verpennt. Ja, also dann gab es irgendwie so ein paar Freaks, die haben irgendwas mit irgendwelchen Mailboxen gemacht und so weiter. Und dann gab es auch irgendwelche Leute, die haben auf einmal so eine komische Markabsprache verwendet und damit irgendwie Seiten verlinkt und so. Und das hat Microsoft irgendwie vollkommen verpennt. Und Netscape hatte deswegen eine Zeit lang einen Browser-Marktanteil von 80% ungefähr. Ja. War also damals so, ja, dann mach mal dein Netscape an und geh mal da und dahin. War, also Internet war Netscape. Netscape war nicht nur für Windows verfügbar, logischerweise, sondern auch für Solaris, für macOS, für eigentlich alles Mögliche. Und Java ganz genauso. Also es waren zwei Dinge, die zu dem Zeitpunkt relevant waren. Einmal irgendwie der Netscape als Browser und Java als Programmiersprache des Web, ja, mit dem man kleine Programme auf jeder Plattform ausführen kann. Wenn die Entwicklung aber so weitergegangen wäre, aus Microsoft-Sicht, hätte es ja passieren können, dass es völlig irrelevant ist, was für ein Betriebssystem jetzt auf irgendeinem Computer drauf ist. Also Microsoft hat damals schon gesehen, da kommt unter Umständen so das, was jetzt alles unter dieser Web 2.0-Flagge segelt. Da ist es dann völlig egal, was für ein Betriebssystem, ich brauche nur einen Browser, kann da alles mitmachen, ich brauche vielleicht noch eine Java-Virtual Machine und dann ist es völlig egal, was da am Betriebssystem drunter ist. Und das hätte natürlich Microsoft komplette Geschäftsmodelle. Das wäre weggekippt und irrelevant geworden, unter Umständen. Ja? Wo weitsichtig waren sie ja doch, nachdem sie das Internet irgendwie verpennt hatten, zu sehen, naja, bisher hatten wir so unsere angestammten Säulen, so eben wie sagte Matthias aber beim letzten Mal auch schon, und irgendwie diese Säule ist eigentlich ganz schön breit, und das ist unsere Säule, und die versorgt Microsoft irgendwie von vorn bis hinten. Bis auf die Prozessoren, die kommen vielleicht nicht von denen, aber ansonsten das Betriebssystem, die Anwendung, alles mögliche von Microsoft, und in dem Moment, wo man jetzt einen Browser und so eine Plattform unabhängige Sprache gehabt hätte, der hat uns natürlich egal gewesen, was hier für ein Betriebssystem steckt. Ja. Und dann hätten die Nutzer einfach das Betriebssystem gekauft, wo wir Lust drauf haben. Für Java geht es natürlich das Gleiche. So, was hat Microsoft also gemacht? Die nehmen einfach einen ganzen Haufen Geld in die Hand, machen das, was sie immer machen, in Anführungsstrichen. Was auch logisch ist, wir haben die Entwicklung patent, also müssen wir jetzt ganz schnell irgendwie einen eigenen Browser auch herstellen. Und der soll auch so gut sein wie der Netscape. Und das haben sie auch geschafft. Ist ja auch logisch zu sehen, wir hängen hinterher, jetzt wollen wir aufholen, dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen, normalste Sache der Welt. Wir haben jetzt auch einen Internet Explorer, der ähnlich leistungsfähig ist wie der Netscape. Das gleiche machen wir mit einer Java-Implementierung. Sie sagen nicht irgendwie, ja, dieses Sun-Java, das ist in Ordnung, sondern wir wollen auch ein eigenes Java haben. Du meldest dich? Nee, du meldest dich nicht. Ja, also zwei Sachen. Microsoft baut eine eigene Java-Umgebung und baut einen eigenen Browser. Also ist ja nur schön, dann haben wir zwei Browser auf dem Markt, die leistungsfähig sind, dann gibt es Wettbewerb und so weiter und so fort.
Ist eine schöne Sache.
Denn genau. Wenn das nicht wäre, wir erinnern uns, die Frage, was ist monopolisch? Und jetzt mal Ideen dazu. Was könnte monopolisieren heißen?
Den Wettbewerb zu bieten und andere Leute aus dem Markt auszuschließen.
Ja. Genau. Also nicht ein Monopol zu haben, sondern irgendwie, der Chef hat immer gesagt, ein Monopol unziemlich auszunutzen. Ja? Also, dieses Unziemlich, das steckt da eigentlich drin. Also diese Vorstellung vom Monopolisieren, die sollte man sich vielleicht auch noch merken. Also irgendwie bewusst zu sagen, ich drücke da jetzt jemand anders raus, das ist auf unfaire Art und Weise, ja, das ist verboten. Es ist nicht verboten, irgendwie ein Monopol zu haben, sondern nur irgendwie auf unfaire Art und Weise zu monopolisieren. Und genau das haben sie aber gemacht. Wir haben also zum Beispiel den OEMs, also die PC-Hersteller, die dann gleich mit vorinstallierten Windows ihre Rechner ausliefern wollten, verboten, ein Netscape zu installieren. Und ansonsten müssen die halt mehr zahlen für ihr Windows. Ja. Oder die ISPs, was damals noch eine ganz wichtige Geschichte war, da war das noch nicht so richtig standardisiert, da gab es halt immer noch eine Zugangssoftware, bei T-Online gibt es die heute noch. Und um diese Zugangssoftware zu schreiben, muss man natürlich irgendwie Schnittstelleninformationen haben, muss wissen, wie ich die schreiben kann, welche Schnittstellen das Betriebssystem bereitstellen. Da haben sie auch gesagt, nee, also das kriegen dann nur die ISPs, die auch den Internet Explorer nutzen. Dann die Integration des Betriebssystems, also des Browsers in das Betriebssystem. Ja. Viele, viele andere Dinge und letztendlich nennt man so eine Strategie Embrace and Extend. Ja, also erst zu sagen, ja, schöne neue Internetwelt, wir sind dabei, ja, und dann aber irgendwo was zu modifizieren und irgendwelche Inkompatibilitäten herzustellen, dann, wenn man genug Macht im eigenen Lager hat.
Ja, jetzt ja, landet man vielleicht noch richtig zu erwähnen, dass es ja schon so die gerade bei größeren Unternehmen, die Applikationen geschrieben haben, die kennen ja nicht mehr.
Die können ja nicht mehr wissen. Dazu komme ich dann im nächsten Mal noch. Das ist super spannend, was man damit alles machen kann. Zu diesem Embrace and Extend vielleicht mal, kennt noch irgendwer die ominösen Browser reichen? In der Entwicklung von Webseiten? Ja, erzähl mal.
Ja, also man hat vorher gecheckt, was für also Browser man hat und dementsprechend konnte man beispielsweise ein JavaScript oder irgendwelche HTML-Hacks oder so konnte man halt, musste man dann extra einbauen, damit die Seiten ungefähr gleich aussehen und so weiter und gleich funktionieren.
Ja. Also das, ja?
Richtig.
Ja, also ich, gut, ich war der Meinung, das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Aber ja, ist immer noch so schlimm. Auch schlimm. Ich habe lange nicht mehr Webseiten. Also das grundsätzliche Problem, Microsoft macht auch einen Browser, der ist aber nicht so richtig kompatibel, der hat irgendwie noch andere Tags und interpretiert Tags auch anders. Und deswegen muss man entweder jede Seite einmal für den Internet Explorer und einmal für den Netscape schreiben oder irgendwie so Dinge modifizieren. Mhm. Ja. Ja, und das führt dann natürlich dazu, dass man dann so Dinge hat, wie diese Seite ist optimiert für den Internet Explorer. Und wenn du einen anderen Browser benutzt, ist es halt echt schön. Da steckt die Taktik Embrace and Extend. So, und dann hat man irgendwie die alte Ordnung. Das ist wieder so, wie sich das gehört, wie es immer schon war. Alles ist wieder so, wie wir es kennen, und unser Businessmodell funktioniert auch wieder, und diese Gefahr ist irgendwie ein bisschen weg. Dieser Richter Jackson war natürlich nur einer. Es gab dann noch ein Berufungsgericht, aber beide Gerichte haben gesagt, das sind räuberische Agreements, die da mit irgendwelchen OEM-Herstellern getroffen worden. Das zweite Gericht hat noch gesagt, das ist irgendwie ganz anders als das, was wir kennen. Das ist irgendwie, das sind nicht mehr Äpfel und Birnen und so, sondern das ist irgendwie eine ganz neue Kategorie, da muss man irgendwie anders denken. Ja, das ist so das, was die Gerichte dazu gesagt haben. Es hieß dann tatsächlich irgendwann, beim ersten Gericht, das soll aufgeteilt werden, in der Tat. Microsoft wird zerschlagen, eine Betriebssystemsparte und eine Applikationssparte. Der Vergleich zur AT&T drängt sich geradezu auf, ja. Einmal Weitverkehrsnetz und einmal lokale lokale Anbieter. In der Berufung wurde dann aber diese Aufspaltung irgendwie wieder zurückgezogen. Nein, wir müssen nicht aufspalten, aber die OEMs dürfen nicht mehr benachteiligt werden, wenn sie jetzt irgendwie Netscape installieren. Sie dürfen auch nicht benachteiligt werden, wenn sie eine Java-Maschine von Sun installieren. Damals ging es vor allen Dingen um das alternative Betriebssystem OS2. Dass also ein OEM nicht benachteiligt werden durfte, wenn er OS2 auch vertreibt. Heute mag man darüber nachdenken, was wäre, wenn eine Benachteiligung noch zulässig wäre und Dell oder HP Ubuntu Linux vorinstalliert anbieten wollen. Ja. Was natürlich auch passiert mittlerweile. Kann man darüber nachdenken. Auf jeden Fall ist die Preisdiskriminierung nicht zulässig. Alle OEMs müssen irgendwie die gleichen Preise kriegen. Und die Schnittstellen, um die es damals ging, die müssen auch offengelegt werden, damit jeder irgendwie für Windows programmieren kann. Das ist der Fall in den Staaten. Wie gilt das denn bei uns? Was ist denn bei uns die Maßgabe? Ist es bei uns illegal, Monopol zu haben? Oder monopolisieren? Naja, wenn Microsoft jetzt als Monopol ansehen würde? Ja?
Naja, so scheint Monopole so ein wenig akzeptiert zu sein, wenn man vielleicht so ein bisschen an den Stromverbrauchern sieht, aber man möchte halt nicht fördern, dass es schlimmer wird, weshalb jetzt sich alle über die Freitagsfragen zum Beispiel aufregen. Also man muss damit leben, dass es sie gibt, aber man möchte es irgendwie nicht fördern.
Naja, das ist das Kartellamt, oder? Das Kartellamt ist zum Verhindern von Kartellen. Aber es geht so in die Richtung. Wo würde man denn nachgucken, wenn man wissen will, ob es bei uns zulässig ist?
Was ist der Unterschied zwischen Kartell und Monopol?
Ein Kartell sind mehrere Firmen. Eine Mafia. Die Benzinmafia oder die Strommafia. Ja, der Effekt ist dann irgendwie ähnlich, aber...
Würde es nicht passieren, wenn die Microsoft Unternehmen, also mehrere Unternehmen aufgestellt werden, dass die dann halt ein Kartell
sind? Würde man sich so denken. Ja, aber die Unterscheidung zwischen Kartell und Pro ist hier eigentlich gar nicht so wichtig.
Da war jetzt noch zurück auf der Frage, ob bei uns nur oder auch das eigentlich nicht, weil es gibt aber, wenn Firmen sich zusammenfügen wollen, dann gibt es immer so europaweit irgendeinen... Und sonst was aber gut ist, wenn die Zusammenkunft auf sich ein Monopol wird. Also das sieht man auch in den Nachrichten, wo oben war wieder irgendwas. Der eine in der Nachfolge. Ja, Berlin war so ein Beispiel, wo man auch der Konto kaufen, ja, dann muss ich auch immer zustimmen, wenn auch die Firmen nicht das Monopol
entsteht zum Beispiel. Wo würde man nachgucken, wenn man wissen will, ob es bei uns zulässig ist? Wieso hier? Kriegt die Frage gestellt, finden Sie innerhalb von 20 Minuten raus, ob bei uns Monopole zulässig sind. Ja?
Letztes Mal, da gibt es ja auch irgendwelche Gesetze, die jetzt irgendwas regeln, jetzt kriegt man das geschäftliche Warenbetriff,
ja. Was könnte das für ein Gesetz sein? Ja, wo? Und was für ein? WG-Vertrag zum Beispiel. Steht drin, in dem gemeinsamen Markt, ja, also Europa ist ja eigentlich nur ein Wirtschaftsmarkt und sonst nicht verantwortlich, mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen, also auch durch die Benzinmafia, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Ja?
Das heißt also, wenn man ein Monopol über ganz Europa hat, in einer Sache und die ist überall dasselbe kostet, dann wird der Handel ja nur zum Kunden hin und dann ist es erlaubt.
Naja, es könnte ja zum Beispiel, wenn das zum Beispiel ein deutsches Unternehmen wäre, sein, dass dadurch ein französisches Unternehmen benachteiligt wird, weil es sich nicht mehr am Markt befindet.
Das würde aber auch heißen, dass es national völlig egal ist. Also dass in Deutschland passieren kann, was will, solange der Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird.
Solange kein französischer Mitbewerber auf dem deutschen Markt beeinträchtigt wird. Aber da findet sich immer ein. Ja? Also dieser Passus ist so ein typischer Europapassus, um dem Ganzen immer noch, naja, diese ganzen Vereinbarungen sind natürlich nur, um den Handel zwischen den Mitgliedstaaten irgendwie zu fördern.
Ja, gut, Beispiel, wie gesagt, lokal wäre das nur mal
Tiermonopol. Das deutsche Reinheitsgebot.
Reinheitsgebot geht seit 400 Jahren auch immer und der wollte das so über die Bier oder Gurke nicht, weil der Bier dann nicht auf die Eis. Die Tag wollte man nicht festgekommen.
Es gibt auch noch eine Upper Class Analogie dazu und das ist die Frage nach dem Wein. Nicht?
Ja, ich kenne die Geschichte. Also okay. Es wird dort amerikanischer Wein verkauft werden, der unter anderem halt nicht den Reinheitsgeboten der Europäer entspricht. Und das heißt beispielsweise, dass die bekannten alten Weinfässer annehmen, machen jeweils irgendwelche Holzfehler rein. Und das ist halt den gleichen Effekt hat, wie wenn man das lagern würde in
Holzfass. Also. Für den Weintrinker ist es irgendwie das Schönste von der Welt, wenn ein Wein ein Bouquet aus altem Eichenholz angenommen hat, nachdem er jahrelang in alten Eichenfässern gelagert wurde. Dieses Bouquet in den Wein reinzukriegen, kostet aber natürlich einen Haufen Geld, weil man muss ja da Weinfässer aus Eichenholz stehen haben und den Wein da jahrelang drin liegen lassen. Die Amerikaner und die Australier machen das aber so, dass sie einfach so ein paar Pflegespäne erreichen und dann nimmt der Wein innerhalb von Monaten den gleichen Geschmack an, wie den man in Europa in die Jahre brauchen würde und dadurch können natürlich viel billiger anbieten. Da ist die deutsche Weinwirtschaft dann endlich gegen auch die Barrikaden gegangen. Nein, ist nicht. Auch der Wein, auch der Sägespänenwein ist zulässig. Ja, genau das gleiche Prinzip. So. Will sagen, die EU-Kommission hat gesehen, da gibt es ja diesen Paragraphen und genau das ist eigentlich, also beziehungsweise nicht die EU-Kommission, sondern eigentlich hat Sun sich beschwert. Wenn ich mich recht entsinne, wollten die praktischen Samba-Server irgendwie vertreiben und das ging nicht, weil die Samba, also die SMB-Schnittstellen nicht irgendwie verfügbar waren. Beschwerde hieß also, naja, Microsoft hält uns irgendwie, also verrät uns bestimmte Informationen nicht und weil sie uns die nicht verraten, können sie ihre eigenen kleinen Workgroup-Server irgendwie viel besser bauen und viel billiger programmieren, als wir es können und deswegen beeinträchtigen sie den Markt und wir werden behindert, irgendwie unsere Workgroup-Server zu verkaufen. Das ist so ungefähr der Hintergrund dieser Beschwerde. Wir sagen natürlich, ja, wir wollen diese SMB und ZIFS Schnittstellen von Windows 95 und NT irgendwie veröffentlicht haben, damit auch wir unsere eigenen Server, Arbeitsgruppenserver irgendwie verkaufen können. Ja? Das Samba-Team ärgert sich noch heute drüber. 2001 wurde das erweitert um diese ganze Media-Player-Geschichte. Ja? Also auch da wieder, WinAmp hat natürlich keine Chance, wenn auf jedem Windows irgendwie schon MediaPlayer drauf ist, dann braucht keiner mehr WinAmp. Im März 2004 hat die EU-Kommission dann entschieden, ja, Microsoft muss also die Schnittstellen offenlegen, das geht ja gar nicht. Außerdem müssen sie Windows ohne Media Player vertreiben. Hat jemand so ein Ding schon mal irgendwo gesehen? Windows XP N.
Ja, auf
Zeit. Zu welchem Preis? Zum gleichen Preis. Nur ohne Media Player. Super. Aber Verpflichtung erfüllt. Ja. Und weil sie eben gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen haben, müssen sie auch noch knapp 500 Millionen Euro zahlen. Das Interessante an den 500 Millionen Euro ist, dass Deutschland dadurch 100 Millionen hat. Weil diese 500 Millionen natürlich in den EU-Haushalt einfließen und deswegen müssen die Mitglieder weniger Geld zahlen. Und deswegen muss Deutschland 100 Millionen Euro weniger an die EU überweisen, weil Microsoft das macht. Mhm. 2006 gab es nochmal ein weiteres Bußgeld und der ganz aktuelle Stand, das haben wir ja schon durchexerziert hier in der Veranstaltung, ist, ja, das Verfahren ist abgeschlossen, keine weitere Revision. Also Microsoft hat ja erst dagegen Beschwerde eingelegt. Mittlerweile ist dieses Urteil auch da, ganz frisch. Und wir finden fand es auch wieder im Infringement auf Artikel 82. Ja? Also das ist so die Stichwörter, unter denen das Urteil, das 200 und Seitenurteil irgendwie verbunden macht.
Ich habe eine Frage mit dem Internet Explorer. War das wohl aufgeschlossen, dass man Windows auch ohne das anbietet? Weil eigentlich gab es ja nie Windows ohne Internet Explorer. Wie war das eigentlich? War auch nur so eine Klage, dass, weil war ja auch mit dabei, da irgendwann nach 98, da war immer der Internet Explorer vorbei, deswegen auch.
Genauso mit dem, ja. Weiß ich nicht.
Ob es dann auch hingeklagt, weil es halt automatisch dabei war und irgendwie noch ein anderes Auto, wenn der drauf ist.
Ja. Ist genau das gleiche Problem.
Aber es war ja nie irgendwie, wie bekannt, dass ein Windows ohne Internet Explorer auch immer noch.
Hast du auch in der Ende so ein Also ich glaube, sie mussten nur den Media Player ausbauen, aber den Media Explorer nicht. Aber da bin ich mir nicht mehr. So, kommen wir zu den wichtigsten Punkten von heute. Natürliche Monopole, diese Vokabel bitte merken. Und merken, woher die kommen. Ja, die kommen, oder die entstehen vor allen Dingen dann, wenn irgendwie Skaleneffekte ganz große, starke Skalen. Monopole können natürlich den Wettbewerb beeinträchtigen, meistens tun sie das auch. Mhm. Können aber auch staatlich gewollt sein, wie wir bei AT&T gesehen haben. Also wenn sich die öffentliche Meinung irgendwie so wendet, dass man der Meinung ist, es soll ein staatliches Monopol sein, dann ist das so. Das ist genau gleich wie die derzeitige Diskussion um die Bahn. Ja, wenn da vor allen Dingen linke Stimmen sagen, nein, keine Privatisierung, sondern Staatsmonopol, bitte. Ja, was kann man sich noch merken? AT&T und Microsoft hatten oder haben ein Monopol. Die Sachen mit den Schnittstellen hat man irgendwie in beiden Fällen gesehen. Bei AT&T ging es um die Interconnection mit anderen Anbietern, bei Microsoft geht es wirklich um richtige Betriebssystemschnittstellen. In beiden Fällen vertikale Integration. Ja, AT&T, Telefone, Weitverkehrsnetze, lokale Anbieter, Forscher, Microsoft, Betriebssystem, Anwendung, Browser, Content. Ja, die Frage, was für eine Suchmaschine ist voreingestellt. Und in beiden Fällen wurde etwas ausgenutzt, was sich Netzeffekt und positives Feedback nennt. Nur mal merken, wer sich langweilt, mag das gern auch schon ausgoogeln, muss es aber nicht, denn dazu erzähle ich die nächsten beiden Male was. Für heute war es das und ich habe die Zeit super eingehalten, glaube ich. Dankeschön.